Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, guten Morgen, liebe Gäste. Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zu unserer Versammlung heute Morgen. Und ich möchte heute das für mich sehr wunderschöne, das sehr schöne Wort aus Jesaja 43, den Vers 1 voranstellen. Darin heißt es: Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wir kennen alle dieses Wort. Ich denke, inniger als hier kann man kaum das Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk Israel beschreiben. Er hat es gebildet und geschaffen. Er spricht ihnen zu, dass sie sich nicht fürchten müssen. Er ruft es bei seinem Namen, sie gehören ihm. Das sollte auch uns aus den Nationen immer klar sein, vielleicht sogar in diesen Zeiten mehr denn je. Nichtsdestotrotz dürfen auch wir diese Aussagen in Christus auch auf uns beziehen. Wir sind nicht außen vor und in Bezug auf die Erlösung ist Israel nicht mehr ein ausgezeichnetes Volk, wir dürfen teilhaben. Was kann uns da nur noch bleiben? Dankbarkeit. Die Wortverkündigung wird uns heute der Bruder Eberhard Weber halten, den ich hier bei uns sehr herzlich begrüßen möchte. Sie haben bereits gestern Abend uns schon gedient und uns ein Wort ins gehalten und wir sind dankbar für Ihre Einsätze hier bei uns in München. Ja, und wir freuen uns, dass Sie heute die Predigt in unserem Gottesdienst halten. Wir wollen nun das erste Lied singen miteinander, das Lied 449, jedem Glied an deinem Leibe, aus dem blauen Liederbuch, die Verse 1 bis 4. Entschuldigung, 549, die Verse 1 bis 4. 549. Dann kommen wir jetzt langsam zur Verkündigung. Und das Thema der Verkündigung heute lautet: die sieben Gnadengaben nach der uns verliehenen Gnade. Und ich lese dazu aus dem Römer 12, die Verse 6 bis 8. Römer 12, die Verse 6 bis 8. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der Mitteilt in Einfalt, der Vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, von ganzem Herzen möchten wir auch heute Morgen wieder danken, dass wir uns in unserer Versammlung treffen dürfen. Ja, es ist fast nicht zu glauben, dass du jeden Menschen bei seinem Namen rufst. Es ist fast nicht zu glauben, dass jeder Mensch bei dir sich in Sicherheit und Geborgenheit wissen darf. Menschlich ist das völlig uneinsichtig. Es kann nur im Glauben erfasst, angenommen und geglaubt werden. Wir Menschen möchten immer in eigener Regie handeln, aber du sagst: fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich gerufen. Du bist mein. Und aus anderen Bibelstellen wissen wir, dass über unserem ganzen Leben ein Ratschluss existiert. Und dennoch sind wir oft kleingläubig und wollen fast nicht das Ziel erreichen. Darum wollen wir dich auch nun wieder bitten, dass du uns nun auch in dieser Predigt wieder stärken willst. Nicht durch Menschenwort, sondern durch dein Wort, das du nun unserem Bruder Weber gibst. Statte du ihn bitte mit der notwendigen Vollmacht aus. Für alle diejenigen, die heute nicht zu uns kommen können, wollen wir dich um deinen Segen bitten, dass du sie in ihrem Alltag begleitest. Allen Kranken schenke Gesundheit und begleite sie in ihrer Situation. Danke dafür, dass wir wieder einen Gemeinderaum in Aussicht haben dürfen. Segne nun auch die Kinderstunden in besonderer Weise. Lass uns nun innerlich zur Ruhe kommen, damit uns dein Wort auch in der rechten Weise erreichen kann. Wir loben und preisen dich und sind dir von Herzen dankbar, dass wir wissen dürfen, dass du nun mitten unter uns bist. Wir dürfen uns deiner Gegenwart sicher sein. Amen.
Darf ich fragen, feiert ihr heute noch Abendmahl hier?
Ja.
Ah, schön. Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Zweimal im Jahr, sonntags. Und am nächsten Sonntag kommt Joachim Schad. Der kommt auch von Güglingen, weil er nach dort umgezogen ist. Ja. Ist ja mein Gegenspieler. Naja, dann hoffen wir, dass Gott unser Dienst segnet, den heute und den nächsten Sonntag natürlich auch. Ich weiß auch nicht, wie der anreist. Der wird jetzt im August, der ist Jahrgang 32, wird 85, er fährt noch Auto.
Und
bitte?
Vor einem halben Jahr sind wir mit dem Auto.
Noch kommt er jetzt auch mit dem Auto. Ja? Ich mache das nicht mehr. Ja? Aber ja, die sieben Gnadengaben nach Römer 12. Danke. Nach Römer 12. Es gibt bei Paulus vier Gabenkataloge. Der bekannteste steht in 1. Korinther 12, die Verse 8 bis 10. Das sind die Gaben des Heiligen Geistes. Ich betone noch einmal, die Gaben des Heiligen Geistes. Es sind auch die Gaben, die am meisten missbraucht worden sind, so nebenbei, ja, mit Zungenrede und Auslegung und so weiter. Die Gaben dort sind Weisheit, Erkenntnis, Glaube, Heilen, Machttaten. Ich lese es nach der unrevidierten Elberfelder Übersetzung. Prophetenwort, Unterscheidung der Geister, Zungenreden und Übersetzung der Zungen. Und das in unseren Kreisen der meist ausgelegte Gabenkatalog steht in Epheser 4. im Vers 11, dort ist es Jesus, der Gaben gegeben hat. Sehr interessant, zuerst der Geist und dann Jesus. Und diese Gaben dort in Epheser 4, 11, die so oft ausgelegt worden sind zur Erbauung der Gemeinde, die sind Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Das können Sie alle schon auswendig. Ja, so oft wurde darüber schon gepredigt. Und dann gibt es einen Gabenkatalog, der wird so gut wie nie berührt. Ein ganz interessanter Katalog, der auch in 1. Korinther 12 steht. Und das sind die Gaben, die Gott gegeben hat. 1. Korinther 12, Abvers 8, der Geist. Epheser 4, Vers 11, der Herr. Und in 1. Korinther 12, Vers 28, Gott hat gesetzt. Apostel, Propheten, Lehre, Machttaten, Heilen, Unterstützungen, Hilfsdienste, Leiten des Steuers, also die Leitung, und sogar Arten von Zungen. Das sind 8 Stück, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. Und Arten von Zungen. Gott hat gegeben. Und dann gibt es einen vierten Katalog, mindestens nach der Erzählung, die ich jetzt gemacht habe, die steht aber zuerst im Römerbrief, in Römer 12, Vers 3 bis 8. Dort ist es das Prophetenwort, das ist unser Text heute Morgen, der Dienst, die Lehre, der Zuspruch, die Mitteilung, das Vorstehen und das Erbarmen. Über diese 7 Stücke wollen wir einmal nachdenken heute Morgen. Wenn man so die 4 Kataloge durchgeht, ich habe die auf einem Zettel alle schön aufgelistet natürlich, dann könnte man sagen, also in diesen 3 Katalogen, außer Römerbrief, da komme ich gar nicht vor. Aber nun hat Gott diesen 4. Gabenkatalog, nach meiner Zählung jetzt, nach diesem 4. Gabenkatalog gegeben. Und auf einmal werden die Dinge sehr, sehr praktisch. Dort geht es um die Gaben, die Gott zur Mitarbeit gegeben hat. Und jedes Glied am Leibe Christi hat eine Gabe bekommen, sonst wäre sie kein Glied, ist doch klar. Und diese Gaben an die Glieder des Leibes Christi sind in 7 Stücken oder in 7 Gaben gegeben worden. Und ich lese jetzt den Text noch einmal. Römer 12. Vielleicht fange ich schon ein bisschen vorher an, in Vers 4. Denn gleich wie wir in einem Leibe viele Glieder haben, jeder gläubige Christ ist ein Glied am Leibe Christi und hat dort einen Nachbarn auch. Aber die Glieder nicht alle dieselbe Verrichtung haben, ist ja klar, sonst wäre es kein Leib. Also sind wir, die vielen, ein Leib in Christo. Einzeln, aber Glieder voneinander. Jetzt kommt der Text. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade. Wir haben Gnadengabe nach der Gnade, wie Gott sie uns gegeben hat und nicht, wie wir sie uns gegeben haben. Es sei Weissagung oder Prophetie, so lasst uns weissagen, lasst uns prophetisch reden nach dem Maße des Glaubens. Jetzt kommt der Begriff Glaube noch hinzu. Es sei Dienst, so lasst uns bleiben im Dienst. Es sei der, der lehrt, lasst ihn bleiben, er soll bleiben in der Lehre. Es sei der, der ermahnt, der soll bleiben in der Ermahnung. Es, der da mitteilt, soll mitteilen in Einfalt. Oder da gibt es eine Fußnote, in Bereitwilligkeit, in Freigebigkeit. Der da vorsteht, soll vorstehen mit Fleiß. Und der die Barmherzigkeit übt, soll die Barmherzigkeit üben in Freudigkeit. Das ist also unser Text. Solche Gaben haben wir erhalten, wofür? Zur Praxis, so steht es in Vers 4, zur Praxis am Leibe Christi, zu einer Tätigkeit am Leibe Christi oder zu einer Verrichtung am Leibe Christi. Und jedes Glied hat eine Tätigkeit oder eine Verrichtung am Leibe Christi. Es geht dort in Römer 12 um das Zusammenspiel der einzelnen Glieder mit ihren Gnadengaben zu einer geistgewirkten praktischen Zusammenarbeit der Gemeinde. Darum geht es. Deshalb sind diese Gaben gegeben worden. Und sie sind uns gegeben worden, noch einmal, nach der uns verliehenen Gnade, wie Gott es uns zugeteilt hat. Und in 2. Timotheus 1, Vers 9 und 10 steht, wer durch Gnade berufen wurde, zu einem Kind Gottes, erhält durch die Gnade auch die Gabe, also eine Gnadengabe. Und nun steht in diesem Gabenkatalog der Begriff nach dem Maß des Glaubens. Nach dem Maß des Glaubens wurde uns die Gabe zugemessen. Was ist das, das Maß des Glaubens? Dahinter steht das ja uns bekannte Wort, das kommt ja fast in jeder Predigt vor, das Wort Pistis, Glaube. Das heißt Glaube, Treue und Vertrauen. Das Maß des Glaubens ist das mir zugemessene Teil am Leibe Christi, in welchem ich treu sein kann, in welchem Maße Gott in mich Vertrauen setzen kann. Es ergibt natürlich nur so viel, wie ich auch tragen und verantworten kann. Es ist die Begnadung, die ich an der Stelle des Leibes Christi benötige, an die mich Gott gesetzt hat. Es ist die mir zugemessene Gabe an meinem Platz am Leibe Christi. Wenn jemand sagen würde, ich habe nicht genug Gabe, dann täuscht er sich, weil Gott ihm oder mir genau das zugemessen hat am Leibe Christi, was für mich das Richtige ist und was ich auch verwalten kann. Das Maß des Glaubens ist auf die Gemeinde bezogen, das Pfund oder das Talent, ein Wort aus Matthäus 25, das mir anvertraut wurde und dem ich treu sein kann. Talente. Wir sind in irgendeinem Stück talentiert, nicht wahr? In irgendeinem Stück sind wir begabt. Das Maß des Glaubens ist also, um es noch einmal zusammenzufassen, die mir geschenkte Gnadengabe, die Gott mir anvertraut hat. Zweitens, in der ich treu sein kann. Drittens, in die Gabe, in die Gott in mich Vertrauen setzen kann. Viertens, mit der ich eine Tätigkeit oder Verrichtung am Leibe Christi ausführen kann, für die Praxis, so steht es dort im Grundtext, für die Praxis. Fünftens, glaube ich jetzt, mit der Gabe, der hat meine Gabe gegeben, mit der ich Gott dienen kann. Das steht, ist, habe ich entnommen aus 1. Petrus 4, Vers 10. Und auch habe ich eine Gabe von Gott bekommen, für die ich danken kann. Nicht wahr? Danke einmal Gott für deine Gabe. Wenn du mit deiner Gabe nicht zufrieden bist, dann danke Gott für das, was er dir gegeben hat. Dann wird sich die Situation hoffentlich ändern, nicht wahr? Wenn ich so gut reden könnte wie der, ne, zum Beispiel, wenn er da vorne steht, oder wenn ich so gut könnte wie der, und was es da alles gibt. Nein, nein, Gott hat dir persönlich eine Gabe gegeben. Ich bin angesprochen in Römer 12, Vers 6 bis 8. Diese persönliche Begabung oder Begnadung, muss ich sagen, bedeutet aber auch, Gott verlangt von mir nicht zu viel. Er überfordert mich nicht. Er verlangt nur Rechenschaft über das, was ich, in dem ich mich bewähren soll. Nicht wahr? Immer wieder das Beispiel aus Matthäus 25, glaube ich, mit den anvertrauten, nein, nicht 25, woanders, mit den anvertrauten Pfunden. Wenn du eben nur 2 Pfunde gekriegt hast, dann wuchere mit 2 Pfunde und sei treu. Wenn du 10 hast, dann sei mit 10 treu. Und Gott verlangt von dem mit 10 viel mehr Rechenschaft als mit dem, der nur 2 empfangen hat. Das lässt sich übertragen auf die Gemeinde. Er sagt aber auch, überschätze dich nicht. Das habe ich jetzt nicht gelesen, steht in Römer 12, Vers 3 und unsere Textstelle ist Römer 12, Vers 6. Überschätze dich auch nicht. Denke nicht höher von dir, als dich zu denken gebührt, sondern sei besonnen mit deiner Gnadengabe. So, und jetzt kommen wir zu den einzelnen Gnadengaben. Da ist die erste Gnadengabe, die das Prophetenwort. Das Prophetenwort kommt in allen 4 Katalogen vor. Sehr erstaunlich. Und hier sogar an der ersten Stelle. Das muss eine Bedeutung haben, nicht wahr? Da habe ich doch irgendwo gelesen in dem theologischen Begriffslexikon, das sei ein Nomen, Prophetia sei ein Nomen Actionis. Also das heißt so viel, es sei die Prophetenwirksamkeit auch sei hier gemeint. Das Prophetenwort und die Prophetenwirksamkeit. Deshalb kann man auch hier übersetzen, um es nochmal zu sagen, das Prophetenwort oder die Prophetenwirksamkeit. Was ist der Prophet in der Gemeinde? Jetzt kommt die Prophetenwirksamkeit. Der Prophet ist nicht nur der, der über die Zukunft etwas sagt, sondern auch der, der für die Gegenwart das Entscheidende sagt. 1. Korinther 14. Nicht wahr? Da ist die Prophetengabe als eine aktuelle Gabe ausgelegt. Wenn jemand hereinkommt und man sieht ihn und man spricht ihn an mit dem Prophetenwort und trifft ihn genau ins Herz und er bekennt irgendwas, was zu bekennen eben ist. Für das Wort in die Gegenwart, das Wort, das in die Gegenwart hineingesprochen wird, dafür braucht man eine prophetische Enthüllung. Das hat nicht jeder. Es gibt Leute, ich kenne die, ich weiß jetzt gerade nicht mehr wer, der sieht einen anderen, sieht auf einmal an dem ein Problem. Das können sie mir also nicht, also das merke ich nicht. Ja? Aber es gibt solche Leute. Mein Vater hatte ein Stück etwas davon, dass er auf einmal merkte, du sag mal, dir geht schlecht, du brauchst doch irgendwie Geld. Ja? Das hat er ein paar Mal erlebt. Und das war dann auch so. Ein anderer, der hat ihn vielleicht ein psychologisches Problem und ein Familienproblem. Das merken die. Aber das ist eine prophetische Gabe. Der Prophet, der sagt auch das Wort zur Stunde, was gerade dran ist. Der Prophet hat auch den Durchblick durch die Tage und durch die Zeit, in unserem begrenzten Horizont, das muss ich dazu sagen. Er hat aber auch eine geistliche, prophetische Schau für die Zukunft, die nahe Zukunft. Er merkt irgendwie, wie die Zeit reif wird. Er hält auch den Durchblick beim Ungläubigen, wie ich am Anfang schon sagte, und beim Unkundigen und beim Nächsten. Er enthüllt auch, wenn es Gott gibt, Verborgenes und Fremdes und was ein anderer vielleicht nicht sieht. Aber der Prophet weist auch auf Christus hin. Sind alles die Prophetengabe ist unheimlich komplex. Er weist auf Christus hin. Da gibt es doch ein Wort in Offenbarung 19, Vers 10. Und dort heißt es, der Geist der Prophetie ist das Zeugnis Jesu. Ein Prophet, der in die Gegenwart hineinsprechen kann, der kann auch die Gabe bekommen, in die Gegenwart über Christus zu sprechen, das Zeugnis abzugeben vor anderen, vor Fremden, wo immer man eben ein Zeugnis abgibt. Auch in der Gemeinde Christus groß machen. Und dann, was mir ganz wichtig ist, im Katalog der Prophetenfolge kommt der Prophet in Epheser 4 und 1. Korinther 12 am Anfang nach dem Apostel. Der Prophet ist auch der, der das Apostelwort in die Gegenwart, in die Zeit hinein übersetzt und ausspricht. Er enthüllt sozusagen das Prophetenwort und die Schrift in unsere Zeit. Er legt die Schrift aus. Der Prophet ist für mich der Schriftausleger auch. Der Exeget, der das Apostelwort in die Gemeinde hineinträgt und es enthüllt und es auslegt. Und dann gibt es anschließend der Lehrer weiter. Nicht wahr, wenn man einen guten Kommentar über Paulus liest, einen Paulusbrief liest, dann ist es nachher der Lehrer, der das weitergibt in die Gemeinde hinein. Und es gibt in der Gemeinde kaum isolierte Gaben. Es ist immer ein Katalog, jeder hat ein bisschen von dem und auch ein bisschen von dem. Und so hat er zum Beispiel unseren Brüdern, ich denke an Heller, Geier, Ströder, neben der Prophetengabe auch die Lehrgabe gegeben. Sie haben die Gemeinde belehrt, zuerst das Wort aufgeschlossen und dann die Gemeinde belehrt. Da denke ich insbesondere an Ströder und Geier und auch Böhmerle. Heller hatte mehr noch die evangelistische Gabe dazu. Die Gemeinde, eine Gemeinde braucht Propheten. Wo sie fehlen, zerflettert die Gemeinde. Zusammen mit den Lehrern und Vorstehern bemühen sie sich um den geraden Kurs. Ohne diese genannten Funktionen ist die Gemeinde ein Hühnerhaufe, der ständig durch alle möglichen Dinge aufgescheucht wird. Und dabei soll doch die Gemeinde eine ruhige Gemeinde sein, wie der Adler, der am Himmel fliegt. Das stammt aus einem Buch von von Wilhelm Busch, Plaudereien in meinem Studierzimmer. Da haben die mal in Sprüche 30, glaube ich, ausgelegt über den Adler, der am Himmel fliegt, dieses Wunder des Adlers. Und dann haben sie gesagt, das Gegenstück ist der Hühnerhaufen, der da rumflattert. Ja. Und deshalb brauchen wir Propheten, um der Gemeinde das klare Wort zu sagen, auch das Wort zur Stunde und das zu sagen, was dran ist. Auch die Prophetengabe, dafür müssen wir begnadet werden, nach dem Verhältnis des Glaubens, so steht es dort. Gemäß dem Glauben, dem Vertrauen, was Gott uns anvertrauen kann. Noch einmal, Gott überfordert uns nicht, sondern wenn er uns etwas offenbart, dann gibt er so viel, dass wir tragen, ertragen und bewältigen können. Er gibt uns auch nicht die ganze Prophetie, Gott sei Dank, nur das, was wir bewältigen können. Und er behält sich immer ein Geheimnis vor. Prophet sein, auch in der Gemeinde, kann auch wie bei den alttestamentlichen Propheten eine Belastung sein, die nur das bekamen, was sie verkraften konnten. Ein Daniel zum Beispiel kam diese Schau der Endzeit, da ist er fast zusammengebrochen. Gott hat ihm aber nicht mehr gegeben, als er tragen konnte. So viel einmal zum Propheten. Und jetzt gehen wir weiter zum Dienst. Dort steht im Griechischen die Diakonie. Diakonia, das heißt auf Deutsch durch den Stab, durch den Stab. Dienen kann jeder. ich möchte fast sagen, muss jeder. Und da kann es auch einmal durch den Staub gehen und durch den Dreck gehen, wo man in der Gemeinde nicht mehr bereit ist, freiwillig zu dienen, dort hat sie Mangelerscheinungen oder verbeamtet. Nicht wahr? Da wird jeder Job bezahlt. Vom Organisten bis zur Putzfrau. Natürlich, wenn eine Gemeinde klein ist und niemand kann den Organistendienst tun, dann muss ich halt irgendeinen nach einem suchen, das ist schon richtig. Aber in einer größeren Gemeinde sollten auch die meisten Dienste von der Gemeinde ausgeführt werden. Dienen bedeutet auch Selbstaufgabe. Wenn ich mich irgendwo einsetze, gebe ich vielleicht Interessantes auf um Christi willen. Ich bringe mich in die Gemeinde ein, praktisch, helfend, tätig. Die Diakonie ist vielfältig, der Dienst ist vielfältig. Ich habe Respekt, ich persönlich habe Respekt vor allen, die durch den Staub gehen. Und damit komme ich zum dritten Stück zur Lehre. Wo ein Mensch gläubig geworden ist, braucht er anschließend unbedingt die Lehre bzw. den Lehrer. Jede Sekte oder jede geistige Strömung oder geistliche Strömung hat die Indoktrinierung oder die Belehrung. Ohne gesunde Lehre jetzt bei uns, zerteilt sich die Gemeinde in eine Vielzahl von Richtungen mit Päpsten und Päpstchen an ihrer Spitze. Jeder lehrt seine Lehre bzw. vertritt seine Lehrmeinung. Auch wir haben eine Lehrrichtung, ganz bestimmt. Und wir sind glücklich darüber, dass wir sie haben. Und da schreibt Paulus, bleibt in dem Lehrtypus, in der Lehre, die ihr gelernt habt von Paulus. Und da darf ich doch auch mit Fug und Recht sagen, in aller Schwachheit dass wir dankbar sein dürfen für den Lehrtypus, den unsere Väter uns gegeben haben. Um nochmal zu sagen, Ströder, Böhmerle, Geier, Heller und eine ganze Reihe anderer Namen auch. Für uns heißt das, unseren Lehrtypus erlernen, Römer 6, Vers 17, und das Bild dieses Typus, die gesunden Worte dieses Lehrtypus bewahren, 2. Timotheus 1, Vers 13. In den Darlegungen des Paulus finden wir den Grundtypus der gesunden Lehre für uns, das ist einfach so. Darüber sind wir glücklich, noch einmal, und dafür sind wir dankbar. Und wenn wir das nicht hätten, diesen Lehrtypus von Paulus her, auch mit dieser Schriftteilung und auch Schriftauslegung, da würde uns etwas fehlen, nicht wahr? Es war das Verdienst unserer Väter, ich wiederhole das noch einmal, die uns die gesunde Gemeindelehre brachten. Und neben einer gesunden Lehre verblassen manche Sonderlehren und auch Sondermeinungen, nicht wahr? Aber es sind eben unseren Kreisen auch da, das muss man ganz klar sehen. Schon Karl Geier hat darunter gestöhnt. Ich darf das einmal so offen aussprechen, was er so manches Mal sagte. Sind denn alle Christen Psychopathen, nicht wahr? Dann wissen wir auch, was für ein Gebilde wir sind zu nehmen. Bei das Schlechte hat Gott auserwählt, das, was nichts ist vor der Welt, hat Gott auserwählt. Das ist eben nun auch, mit dem wir leben und das wir ertragen müssen. Seit dem Tod von Karl Geier sind 50, 60, 62 Jahre vergangen. Vieles ist dazugekommen, aber ich bin dankbar, dass wir bis zum heutigen Tag unserem Lehrtypus doch eine ganze Reihe von Bruderschaften treu bleiben durften. Und immer wieder müssen wir uns auf die Basis zurückbesinnen und zurückerinnern und auf den Grund, den die Brüder gelegt haben, bauen. Paulus, der Lehrer der Nationen, ist und bleibt nun einmal mit seiner realistischen und gesunden Lehre unsere Norm, unser Typus, der für uns verbindlich ist. Aber dann betonen wir auch die Weite der Gemeinde. Und Paulus schreibt auch, derselbe Paulus schreibt auch, alles ist euer, alles ist euer. Kephas oder Johannes steht nicht dort, die anderen Apostel, es sei Welt, es sei Tod und so weiter, alles ist euer. Aber ihr gehört Christus. Ihr gehört Christus. Noch einmal zusammen mit den Propheten und den Vorstehern bekämpft der Lehrer die falsche Lehre, die Irrlehre, die Sekten. In unserer von gegenseitiger Liebe geprägten Gemeinde, habe ich hier hingeschrieben, muss man manches Mal dem Einzelnen auch etwas sagen, nicht wahr? Und dann heißt es, wer sagt's wem? Das sind auch solche Aufgaben, die in die Gemeinde hineingehören. Die apostolischen Gestalten sind weg, ich denke an Ströder und Geier, und wir müssen nun mit dem haushalten, was Gott uns gegeben hat. Lehrer. Viele von uns können Lehrer sein. Das ist kein Privileg der großen Namen. Und da möchte ich jetzt ganz bewusst die Gemeinde ansprechen. Das ist kein Privileg der großen Namen. Da ist zum Beispiel die Oma zu Hause. Das ist die beste Lehrerin, die es gibt. Sie belehrt die Kinder und die Enkelkinder. Und sie ist oft wichtiger als mancher große Name. Da ist die Sonntagsschullehrerin. Die pflanzt in die Kinder schon das Wort Gottes hinein, das sie mitnehmen dürfen, vielleicht für ihr ganzes Leben. Oder heute Morgen das Beispiel von der Jungschar, nicht wahr? Auf einmal öffnet Gott eine Tür, weil eine Jungschar einmal gewesen ist. Wer die Gabe der Lehre hat, soll sie brauchen. Und ich mache Mut, wer die Gabe hat, ein Lehrer in der Gemeinde zu sein. Der vierte, das steht jetzt in der Mitte, das ist der Paraklet. Übersetzt wird das mit der Ermahner, der Ermunterer, der Zusprecher, und vieles andere mehr. Paraklesis heißt eigentlich der, der neben mir steht, der mir zuruft, der mir zuspricht, der zu mir redet. Es ist der Bruder, die Schwester neben mir in der Gemeinde, die mit mir spricht. Und der oder die, die neben mir steht, die mir zuspricht, die neben mir redet, die mir zuruft, kann je nach Lage des Falles, dieses Zurufen kann ein Ermahnen sein, das ist die häufigste Übersetzung. Das kann ein Ermuntern sein, das ist meine Lieblingsübersetzung. Das kann ein Zuspruch sein, das kann ein Trost sein, auch davon kommt dies, auch das Wort wird da. Diese Übersetzung wird davon abgeleitet. Deshalb übersetzt Luther für den Parakleten den Tröster wird zu euch kommen im Johannesevangelium. Das kann in einem Wort der Stärkung sein. Das kann in einem Fürsprache auch sein. Das habe ich bis jetzt nicht erwähnt. In einer Fürbitte für jemanden. Oder was irgendein Glied einem anderen im Leibe Christi sagen muss. Wohl dem, der einen Bruder oder eine Schwester in schwierigen Situationen neben sich hat. Dort in 2. Timotheus 4, Vers 16, da hatte Paulus nicht mehr sehr viele, die ihn besucht haben. Da hat er geschrieben, alle haben mich verlassen. Oder bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei. Alle haben mich verlassen, aber der Herr stärkte mich. Seht ihr, da hat der Zusprecher gefehlt, aber der Herr stärkte ihn. Danken wir Gott, wenn wir Brüder und Schwestern neben uns haben, die uns stützen und stärken. Und in der Parakletengabe, in der Zusprecher, Ermahner, Nebenredner, Ermunterer-Rolle, haben wir wahrhaftig eine geistliche Gabe und deshalb steht sie auch in der Mitte. Der Geist der Wahrheit ist im Johannesevangelium der Zusprecher und Fürsprecher, der an alles erinnern soll. Und in der Gemeinde soll der Geist der Wahrheit zu mir sprechen durch die Brüder und die, die den Dienst der Verkündigung haben. Wo jemand die Gabe des Fürbittenden, des Ermahnenden, des Ermunternden, des Zusprechen hat, soll es in der Gemeinde durch den Heiligen Geist tun. Und nicht, dass es heißt, wie bei Hiob, ihr seid leidige Tröster, das wollen wir nicht haben. Und deshalb ermahnt auch Gott, ermahnt auch Paulus, durch die Erbarmungen Gottes, in Römer 12, Vers 1, und durch die Liebe des Geistes, Römer 15, 30, und durch den Namen Jesu Christi, 1. Korinther 1, Vers 10, und durch die Sanftmut und Milde Christi, 2. Korinther 10, Vers 1, sollen wir den Dienst des Zusprechens, Ermahnens, Ermunterns und Fürbittens tun. Und wo diese Ermahnung auch durch den Heiligen Geist geschieht, wird sie auch als geistlicher Dienst, hoffentlich sage ich einmal, wahrgenommen. Die 5. Gabe. Mitteilen in Einfalt oder in Bereitwilligkeit oder Freigebigkeit. Mitteilen heißt, auch inmitten und dazwischen stehen vom Grundtext her, kurz übersetzt mitteilen. Hier ist nun der Bruder und die Schwester, die zwischen den Gliedern steht, angesprochen. Noch einmal, dieses Wort, die Domie, kann man auch übersetzen. Ach, Meta, die Domie. Heißt auch geben, schenken, verleihen, gewähren und Meta heißt inmitten und dazwischen. Wir stehen also zwischen den Brüdern und Schwestern, geben und teilen uns mit und teilen mit, was immer der Nächste, der Bruder, die Schwester braucht. Und deshalb wird das einfach mit mitteilen übersetzt, dieses Wort. Noch einmal, hier ist der Bruder und die Schwester angesprochen, der oder die zwischen den Gliedern steht. Wo vorhin im Parakleten der Bruder, die Schwester neben mir stand, ist jetzt und mir zuspricht und mir hilft in irgendwelchen Dingen, in Ermahnung, Ermunterung, so ist es jetzt der Bruder und die Schwester, die zwischen Meta, zwischen den Gliedern steht. Es handelt sich hier um den zwischengliedlichen Dienst, steht nicht im Duden dieses Wort, ja. Es steht hier, es geht um den Dienst zwischen den Gliedern in den zwischenmenschlichen Bereich. Das hören wir in der Gemeinde nicht so gern. Deshalb um den zwischengliedlichen Bereich. Derjenige, der diejenige, also diejenigen, die diese Gabe haben, verhindern Isolation in der Gemeinde, weil sie zwischen den Gliedern steht. Ich nenne das einmal die Anti-Isolationsgabe, nicht wahr? Wenn ein Glied in einer Gemeinde an den Rand gedrängt wird, der wird dann wieder angesprochen und eingebunden. Es sind die integrativen Glieder, die zu einem Ganzen unbedingt notwendig sind und gehören. Integration, Eingliederung, Eingemeindung. Sie sorgen also dafür, dass jedes Glied ein Heimatgefühl und ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt. Und dass jedes Glied weiß, ich gehöre dazu. Nicht wahr, in einer Methodistengemeinde, wo ich herkomme, da hat es diese Dienste gegeben. Da war der Laienvertreter, das war ich 28 Jahre, und der Pastor. Und dann braucht man aber wieder Glieder, die zwischen Pastor und Gemeinde stehen oder zwischen den einzelnen Glieder. Das sind einfach solche wichtigen Dinge und Dienste. Wer diese Gabe des Mitteilens hat, teilt mit, der zwischen den Gliedern steht, durch ein Gespräch, durch eine Information, durch einen Besuch, durch eine Einladung, vielleicht auch durch Richtigstellung verdrehter Tatsachen, durch eine Vermittlung, durch Herstellung eines Kontaktes und vieles andere mehr. In diesem Wort mitteilen, Metadidomie, ist auch der Bestandteil geben drin. Es ist dann einfach auch ein Glied am Leibe Christi, das einem anderen etwas gibt. Nicht nur ein gutes Wort, sondern auch eine gute Tat, ein gutes Werk oder eine Hilfestellung. Wer diese Gabe hat, der darf sie durch die Gnade des Heiligen Geistes einfühlsam tun. Nicht, es gibt genügend Glieder am Leibe Christi, ich könnte mich manchmal auch dazu zählen, die sind dann nicht immer so einfühlsam. Das heißt deshalb auch mitteilen in Einfalt und Lauterkeit und Bereitwilligkeit und in Freigebigkeit. Dieser heikle zwischengliedliche Bereich bedarf der Lauterkeit. Wer unseriös ist, ist für eine solche Aufgabe nicht geeignet. Die Vermittlung des Gemeindebratsches gehört nicht unbedingt zu dieser Gabe. Ja? Möchte ich auch hinzufügen. Wer gibt, tut es in Lauterkeit, ohne Hintergedanken, ohne den Bruder übervorteilen zu wollen oder gar über den Tisch ziehen zu wollen, etwa bei Geldgabe oder irgendetwas Ähnlichem. Im Alten Testament gibt es den, der in den Riss tritt. Ein Wort, das kommt mehrfach vor aus Hesekiel 13, Vers 5. In den Riss seid ihr nicht getreten. Ich suchte einen Mann, Hesekiel 22, Vers 32, nein, Vers 30. Ich suchte einen Mann, der in den Riss treten möchte. Steht, manchmal geht ein Riss durch eine Gemeinde. Und dann brauchen wir jemand, Brüder, auch Schwestern, die in den Riss treten, die das zusammenfügen. Wenn zwei Gemeindeglieder sich nicht mehr verstehen, in den Riss treten. Friedensstifter sein, das ist auch in den Riss treten, das ist auch mitteilen. Zwischen den Gliedern stehen und vermitteln, das ist wahrhaftig eine Aufgabe der Söhne Gottes. Und dies sind wir doch alle, nicht wahr? Jene Begnadeten, den Riss treten, mitteilen, sind das Bindegewebe am Leibe Christi in der Gemeinde. Sie verbinden, um es nochmal zu sagen, einzelne Glieder, und wo Wunden waren, dort verbinden sie neu und bilden neues Verbindungsgewebe. Gewebe. Und jetzt habe ich über den Bruder neben mir, den Parakleten, gesprochen. Und dann den Bruder, die Schwester, die zwischen den Gliedern steht. Und jetzt kommt der Nächste. Das ist der vorne steht, der Vorsteher. Proistemi, vorstehen, die sechste Gabe. Es handelt sich um den Leitungsdienst in einer Gemeinde. Man braucht die Vorsteher als Vertretung oder Vertreter der Gemeinde nach außen und nach innen, damit die Gemeinde organisatorisch zusammengehalten wird. Man braucht einen Vorstand. Ich habe da einen kleinen Unterschied gemacht. Vorstehen habe ich mehr organisatorisch verstanden. Und man braucht den Vorstand, um die Gemeinde, dass die Gemeinde gut verwaltet wird und die verschiedenen Glieder, ihre Charaktere und Begabungen und Kräfte zusammengehalten und zusammengebunden werden. Aber nicht nur das. Die Wuppertaler Studienbibel übersetzt das griechische Wort proistemi, vorstehen, auch mit Sorge für etwas tragen. Sich um etwas kümmern. Und genau das tut der Vorstand. Damit die Organisation funktioniert, ein wichtiges Amt. Er sorgt dafür, dass jemand da ist, der die Türen aufschließt. Er ist jemand da, der dafür da ist, der Fenster wieder zumacht. Dass jemand organisiert, dass eben die Heizung wieder in Ordnung bringt. Für den Putzdienst, für den Predigereinteilung, für die Jahresplanung und so weiter. Der Vorstand braucht man. Die Gemeindeleitung darf sich in das Netzwerk der Gaben einordnen. Nicht so ein Vorsteher. Ein Vorstand, der braucht nachher noch ein paar andere Gaben, als nur vorne stehen zu können und ein bisschen zu organisieren. Manchmal braucht der Vorstand eine harte Hand, um Fehlentwicklungen zu begegnen. Eine ganz wichtige Sache. Wer tut das gerne? Nicht wahr? Keine falsche Liebe soll der Vorsteher haben. Keine falsche Rücksichtsnahme. Ein wirklich schweres Geschäft. Wenn du diesen Gemeinden, aber das ist ja überall dasselbe. Das sind so Verwandtschaftsverhältnisse. Die sind alle miteinander verklebt. Wenn du einem auf den Kopf hauen willst, dann ist die ganze Kette der Verwandtschaft gleich, was ist da passiert? Ich kann das erleben. Ich würde zwar jetzt noch übertragen, deshalb kann ich keinen Ort nennen, aber auf der Gemeinde gibt es auch so einen Ort. Alle miteinander verwandt. Die haben drei Namen. Alle miteinander verwandt. Und dann haben wir es mal einmal Gemeindezucht üben wollen. So ein bisschen. Da kamen doch gleich irgendwelche an. Nicht wahr? Und da sollten wir auch mit unseren Vorstehern und Vorständen barmherzig sein. Nicht wahr? Jetzt darf ich es mal so wirklich nicht ganz geistlich ausdrücken. Die sind auch nur Menschen. Mit allen Fehlern, allen Begabungen und Nichtbegabungen. Aber sollen dankbar sein für den Dienst des Vorstandes. Nicht jeder möchte das machen. Und dann steht dort, mit Fleiß, mit Eifer soll man vorstehen. Gott gebe unseren Gemeinden begeisterte und begeisterte und engagierte Leitungsglieder. So funktioniert Gemeinde. Und jetzt habe ich ein Wort an die Vorsteher, aber auch an die, die durch den Stab gehen und an alle anderen auch. Erwarten Sie als Leiter oder sonst mit einem Dienstbegabten nie einen Dank. Nie einen Dank. Obwohl eine Anerkennung immer wieder mal gut tut. Da ist doch eine Sonntagsschulleiterin. Ich könnte aber auch aus der CA Geschichten erzählen. Ich habe so viele Jahre die Brüder beherbergt. Oder ich habe 20 Jahre Orgel gespielt. Ich habe 20 Jahre Sonntagsschule gehalten. Ich habe das gemacht und keinen Dank. Keinen Dank zum Schluss. Das habe ich mehrfach mir angehört. Habe ich gesagt. Erwartet doch in dieser Welt keinen Dank. Erwartet doch den Dank droben am Thron Gottes, da kriegst du ihn tausendfältig wieder. Nicht wahr? Oh, ich komme immer mal wieder mit einer Frau zusammen. Ich kann da nicht zu viel erzählen, sonst kriegt man das raus. Die sagte immer, da kriegst du keinen Dank und die anerkennen dich nicht. Immer sage ich Frau X, warten Sie doch ab, holen Sie sich da am Thron Gottes ab. Aber wer da so ein bisschen so psychisches Problem hat, der kommt aus dieser Sache nicht raus. Ich selber bin ein Mensch, da ist auch mit Danke, da Dankesbriefe schreiben auch nicht gerade so begabt. Ja? Und ja, wenn von mir mal keiner Dank kriegt, sage ich jetzt einmal zu München, dann sei gnädig mit mir und hol euch dann oben im Thron Gottes ab. Ja. Also, Gott gebe unter den Leitern auch eine Bruderschaft. Und dann auch Bruderschaft zwischen Propheten, Lehrern, Vorstehern, Zusprechern oder Nebenrednern, Mitteilenden, dass der gerade Kurs erhalten bleibt. Und dann komme ich zur letzten Gabe. Eleao. Ich habe kein Griechisch gelernt. Ich schreibe das ab und lese es vor, damit man das im Ohr hat. Beim Hebräisch ist es anders. Da fühle ich mich sicher. Also, Eleao, Erbarmen, Nomen, also Hauptwort Eleos, das sind die Erbarmungen, das Erbarmen, die Barmherzigkeit. Und damit sind wir am letzten Punkt. Für das Wort Mitleid gibt es ein anderes griechisches Wort, das heißt Euktero, aber das kommt auch einmal hier vor in diesem Text. Also, wir sind beim letzten Punkt, beim Erbarmen. Ich meine Robert Schad, manche kennen ihn noch zu hören, wenn ich sage, habt Erbarmen miteinander, Glieder am Leibe Christi. Wie können sich Glieder am Leibe Christi gegenseitig wehtun? Wer sich bis jetzt noch nicht gefunden hat in diesen 6 genannten Gaben, vielleicht findet er sich im 7. wieder, bei den Erbarmungen. Sich der Glieder am Leibe Christi erbarmen und sie vor Gott tragen, das ist in der Tat eine göttliche Aufgabe. Die Barmherzigkeit, das Erbarmen kommt im Alten Testament häufig vor und auch im Neuen. Dort wird es manches Mal vermischt mit dem Mitleiden. Deshalb sage ich das einfach jetzt, damit wir auch von der Sprache her die Sache besser einordnen können. Der Pfad der Erbarmungen in 2. Korinther 1, Vers 3, das ist nicht das Erbarmen, von dem ich sprach, sondern das ist das Mitleiden. Aber ich benutze das schon auch jetzt in der gleichen Weise und gleichem Sinne. Aber in Psalm 103, Vers 13 steht, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. Dort steht Erbarmen, Racham. Dort steht Erbarmen. So erbarmt sich der Herr über die, so ihn fürchten. Und in 2. Mose 34, in Vers 6, wo die 13 Attribute Gottes stehen, so nennen die Juden diesen Katalog Yahweh, Gott. Und dann sind es insgesamt 13 Attribute. Da kommt nach Yahweh, Gott, Rachum. Erbarmend. Gnade erweisen als nächstes. Und so weiter und so weiter. Gott ist ein erbarmender Gott. Ein Vater der Erbarmungen, um es noch einmal zu sagen mit diesem anderen griechischen Wort. Wir sollen erbarmend sein. Wisst ihr? Und dann kommen sie, wenn etwas schief gelaufen ist in den Gemeinden hin und her. Und das steckt doch in uns allen, jene Zuchtmeister in Christus. Nicht wahr? So nennt das Paulus, die Zuchtmeister in Christus. Und dabei sollen wir Väter in Christus sein, Väter der Erbarmungen. erbarmt euch über mich, sagt Hiob. Nicht wahr? Ich habe das schon ein paar Mal jetzt gesagt, in der Gemeinde gibt es viele Verletzungen. Das Erbarmen ist das richtige Hilfsmittel dagegen. Durch unser Reden, durch unser Tun und Handeln verletzen wir oft. Oft unbeabsichtigt, muss ich dazu sagen. Schön ist es, wenn Schädiger und Geschädigte in Barmherzigkeit zueinander finden. Habt ein herzliches Erbarmen miteinander, so steht es in Kolosser 3, Vers 12. Da war ein Mann in Rom, gefangen in Ketten, das war Paulus. Er schreibt, alle in Asien sind von mir abgefallen, 2. Timotheus 1, Vers 15. Und da war ein Mann namens Onesiphorus, im gleichen Kapitel, im gleichen Abschnitt steht das. Und da schreibt Paulus, er hat sich meiner Kette nicht geschämt. Barmherzigkeit üben, auch denen gegenüber, die vergessen sind in der Gemeinde, die vielleicht unansehnlich geworden sind, nicht ganz für voll genommen werden mehr, sich ihrer Kette, ihrer Niedrigkeit, ihrer Unansehnlichkeit nicht schämen. Nur wenige haben den Paulus am Schluss besucht in Ketten, und Onesiphorus, den ich schon nannte. Lukas ist bei mir, der Arzt, schreibt auch. Timotheus kam auch mal zum Schluss noch und andere. Paulus war ein unansehnlicher Verkündiger. Der muss eine Augenkrankheit gehabt haben, muss schlimm ausgesehen haben. Er schreibt den Galatern, ich danke euch, dass ihr nicht vor mir ausgespuckt habt, wegen meiner Unansehnlichkeit. Nicht auch da muss man sich erbarmen über die Glieder, auch die leidenden Glieder in der Gemeinde. In einer Kirchengemeinde, das ist nicht für München gedacht, was ich jetzt sage, ist auch nie auf München geschrieben übrigens, ja, schon uraltes Ding, aber das ist mir so wichtig wieder geworden, dass ich diesen Vortrag, diese Predigt wieder herausgesucht habe. Wir wollen alle ein anständiges und schönes Äußere haben. Und wir wollen auch schöne Gottesdienste haben. Das steht doch bei Luther im Psalm 27, zu schauen die schönen Gottesdienste im Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Das heißt aber im Grundtext ganz anders. Zu schauen die Lieblichkeit des Herrn und zu forschen in seinem Tempel. Das ist, deshalb kommen wir zusammen. Nicht, man sagt ja oft von den Kirchengemeinden, da hat jemand den neuen Hut gekauft, nun muss die Frau den Hut dann in die Kirchengemeinde mitbringen, dass man auch sieht, dass er einen neuen Hut hat. Ja. Das sind alles Dinge, die es gibt, die gibt es nicht hier, da bin ich völlig überzeugt, das meine ich jetzt aber ehrlich. Aber unsere Aufgabe ist, zu schauen die Lieblichkeit des Herrn und zu forschen in seinem Tempel. Und deshalb sind wir auch zusammengekommen. Ein Gott wohlgefälliger Gottesdienst ist auch nach Jakobus 1, 27 ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Drangsal besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Das ist Übung in der Barmherzigkeit, nicht wahr? Und wer einen Dienst getan hat der Barmherzigkeit, der Paulus fleißig sucht in Rom und ihn fand und sich seiner Kette nicht geschämt hat, auf diesem Dienst liegt ein göttlicher Segen und eine göttliche Verheißung. Und da bittet Paulus in 2. Timotheus 1, Vers 16, der Herr gebe dem Hause des Onesiphorus für diesen Besuchsdienst Barmherzigkeit an jenem Tag. Wir dürfen unseren Dank und Lohn von Gott abholen für unsere Barmherzigkeit, die wir geübt haben, an jenem kommenden Tag. liebe Brüder und Schwestern, auch die Gemeinde, auch ich, wir brauchen Barmherzigkeit an jenem Tage, wenn wir vor dem Preisrichterstuhl Christi stehen, in 2. Korinther 5, Vers 10, und vor dem Richterstuhl Gottes, wo wir unseren Lohn abholen, und dann Römer 14, 10. Wir bringen alle noch alles Mögliche Unbereinigte mit, wissend oder nicht wissend. Mit was wir in unserem jetzigen Leben nicht fertig geworden sind, das wird vor dem Thron Gottes, nein, vor dem Richterstuhl Christi zurechtgebracht, durchgereinigt und durchgeheiligt, dass wir einmal vor ihm stehen ohne Flecken und Runzeln. Und da schreibt Paulus: Gott gebe dem Hause des Onesiphorus Barmherzigkeit an jenem Tage. Wir brauchen selbst an diesem Tag Barmherzigkeit. Und nun kommt der Schluss. Barmherzigkeit üben mit Freudigkeit. Wer Barmherzigkeit übt, der soll es mit Freudigkeit tun. Freudigkeit, Barmherzigkeit, Barmherzigkeit und Freudigkeit, und das Wort kommt noch einmal in 2. Korinther 9, Vers 7 vor: einen freudigen Geber hat Gott lieb. Das freudige Geben hat Folgen bei Gott. Es rührt sein Innerstes an. Und da steht in 2. Korinther 9, Vers 8, wenn wir Barmherzigkeit üben mit Freudigkeit, er lässt seine Gnade gegen uns überströmen. Jesus gab sich mit Freuden Gott hin, spricht Römer 12, Vers 1 und 2, als wohlgefälliges Schlachtopfer. Jesus hat alles erduldet wegen der vor ihm liegenden Freude. So dürfen auch die, die Barmherzigkeit üben, es mit Freudigkeit tun. Und zur Stelle Römer 12, Vers 8. Mein letztes Wort. In 5. Mose 28, Vers 47 steht ein ernstes Wort. Dass du, Israel, Jahweh, dem Herrn, deinem Gott, nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen gedient hast, wegen des Überflusses an allem, wirst du deinen Feinden dienen. Das heißt für uns übersetzt, wir wollen das, was uns Gott geschenkt und gegeben hat, auch an Gaben, auch an Mischgaben, ein bisschen von dem und von dem, das wollen wir mit Freudigkeit und Liebe und Hingabe tun und danken, dass Gott uns und der Gemeinde eine Gabe gegeben hat und dass auch Gott uns eine Gemeinde gegeben hat, in dem wir wachsen und weiter wachsen dürfen, unsere Gaben einbringen dürfen. Gott segne sie miteinander. So viel für heute. Bin ich dran. Wir wollen beten. Herr Jesus, habe du Dank, dass du eine Gemeinde erwählt hast vor Grundlegung der Welt. Dass der Vater uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt in dir, Herr Jesus. Und dass du alle, die im Leibe Christi integriert sind, von dir auserwählt worden sind und nicht von sich selbst. Wenn wir Kinder Gottes sind, den Heiligen Geist tragen, versiegelt sind mit dem Heiligen Geist auf den Tag, der kommen wird, dann ist das alles von dir. Dann sind wir manchmal so unglücklich, so unzufrieden, passt uns dieses und jenes nicht. Aber wir sind auch belastet mit vielen Dingen, mit der Umgebung, in der wir stehen, von der Umgebung, in der wir stehen, mit unserer Psyche, mit unserer Struktur, unserer genetischen Struktur und vielem anderen mehr. Herr, und dann Dank sagen für das, was du uns gegeben hast. Dank sagen für all die Brüder und Schwestern, die oft uns notvoll begegnen. Herr Jesus, trage du uns durch bis zum Ziel. Und baue deine Gemeinde auch durch die Schwachheit deiner Glieder. Aber wenn wir schwach sind, stehen wir stark, schreibt Paulus. Das lass uns nicht vergessen. Nun segne uns einfach miteinander. Schließ uns alle ein in deinen Frieden, die wir hier sind, die zur Gemeinde gehören, aber in allen anderen Gemeinden auch. Das ist dann nicht nur auf hier bezogen. Und bringe deine Gemeinde zum Ziel auf deinen einen großen Tag. Wir warten auf dich und wir warten, wie wir gestern Abend auch gehört haben, auf die Freilösung unseres Leibes, dass wir dann in glückseliger Heiligkeit und Herrlichkeit bei dir sein dürfen und alle Verheißungen mit dir zusammen hinausführen zu dem großen Ziel des letzten Tages, des Tages des Äons, wo du alles dem Vater zurechtgebracht übergibst. Noch ein weiter und langer Weg. Und nun lass uns treu sein in den Gaben, die uns gegeben hast, nach dem Maß des Glaubens. Und lass uns fröhlich und freudig unseren Weg zum Ziel gehen. Dank sei dir, Vater, im Namen Jesu für deine Treue. Gepriesen sei dein heiliger Name. Amen.
Ja, zunächst mal Ihnen ganz herzlichen Dank für den Wortdienst. Wir wollen darauf antworten mit dem Lied 285 aus dem blauen Liederbuch und singen alle Verse daraus.